Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Berlin sitzt der Tobi. Grüezi.
Grüezi, wie geht es Ihnen?
Ja, ich kann nicht klagen. Und selber so. Oh.
Ich wünschte, ich könnte den Schweizer Akzent weitermachen, aber ich kann das. Ich kann das leider wirklich nicht.
Ja, wer kann das
schon? Ich möchte viele lustige Akzente und Mundarten und Dialekte lernen, aber kann das einfach nicht.
Ja, ich sag mal so, es gibt schon ein paar, die könnte ich einigermaßen imitieren, aber mit den Schweizern kann ich nicht mithalten. Und sag mal, Was ich so weiß, mögen die das auch gar nicht, wenn nicht Schweizer Schweizern.
Ja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn nicht Kölner
Kölnifizieren heißt es.
Kölnifizieren, ja.
Ja, ja. Ja. Mal wieder so ist, ne?
Mut. Wieder so ist.
Edmut.
Ja.
Ja, und sonst
so? Ich kann es halt probieren, aber sollte ich nicht machen. Ja, sonst so ist alles gut. Ich gucke hier Olympia nebenbei und sehe zu, wie ein paar bekloppte Jungs sich auf dem Brett irgendwie den Hügel runterschmeißen und springen wir immer so zwischen den Sportarten hin und her. Heute eine Goldmedaille, gestern. Also läuft gut.
Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe so ein paar Push-Mitteilungen irgendwie bekommen über Goldmedaillen und hier soll, gestern war es toll, heute geht's wahrscheinlich so weiter und ja, hier Medaillenmeister und Kram. Und ja, leider interessiert mich der Rennsport, hätte ich fast gesagt, der Wintersport genau gar nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm, gibt ja genug Leute, die das super finden, die dann irgendwie mit Kuhglocken an der Skischanze stehen und Spaß haben.
Ja. Ich bin nicht so einer, weil ich bin viel zu weit weg hier in meinem schönen Südberlin von irgendwelchem Schnee. Es ist einfach nur verdammt kalt im Moment.
Ja, das habe ich gemerkt. Ich war ja letzte Woche dort, so von Dienstag bis Freitag und es war wirklich einfach eisekalt. Ich bin hier los und es war so sonnig und gar nicht so kalt und dann komme ich nach Berlin einfach da so 7 Grad unter Null.
Ja, es ist ganz, ganz böse. Und da denkt man, man fährt mal aus Bayern weg und kommt mal in den warmen Norden.
Genau, den warmen Norden. Nee, es war richtig kalt, aber ansonsten war das Wetter schöner, ne? Blauer Himmel und Sonnenschein, dafür eben kalt. Und hier ist mehr so mit Schneematsch, Schneeregen und nicht so toll. Dafür nicht so kalt.
Wir haben noch nicht mal Schnee oder Matsch.
Ja, das ist doch
aber
gut.
Kalt.
Ja,
kalt haben wir viel.
Niemand will diesen Schneematsch. Ist doch super,
ja, gut.
Der kann einfach wegbleiben. Ab und zu mal kalt ist ja nicht so schlimm.
Aber es will auch niemand Kälte.
Ja, weiß nicht. Gibt Leute, die stehen ganz krass auf Kälte. Da ist ja jeder Jack wieder anders dann auch, ne? Wie man im Karneval sagt.
Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, jeder Jack ist wieder anders.
Ja, ich sag dir. Jetzt sind wir wieder beim Kölsch, ne?
Ja, Kölsch.
Alles nicht so wichtig. Ja, was gab es denn letzte Woche an wichtigen Themen? Ich glaube, es waren derer nicht besonders viele. Aber was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, war, dass der Abt Daniel irgendwie sich unmutig geäußert hat über den Santiago E-Prix und vor allem die Fanboost-Geschichte drumherum. Er hat ein ganz unterhaltsames Video veröffentlicht auf seinem Channel, da ist er ja immer ganz gut dabei, hat er auch, soweit ich weiß, eine ganz gute Gefolgschaft auf YouTube und gibt da immer einiges an Infos raus und ich finde, er ist auch da immer angenehm persönlich verbindlich da unterwegs. Ne? Er spricht einfach so, wie es ihm gerade auf der Zunge liegt und das rechne ich ihm hoch an. Andere wiederum finden das dann nicht so geil, ne?
Mhm, unter anderem die Formel E. Daniel Abt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 131.000 Abonnenten.
Na, das
also der ist...
Ist ja noch Luft nach oben, sag ich mal.
Haute Couture, ich schau mal, Formel E, wie viele Abonnenten haben die auf ihrem YouTube-Kanal? 215. Also... Und die Formel E macht es eben seit 4 Jahren Content und Daniel Abt ist...
Was, 215 oder 215.000?
1.000 natürlich.
Ah ja, okay, wollte schon sagen, so wenig haben die jetzt doch da nicht, ne?
Ja. Jedenfalls hat der ein locker flockiges Video gemacht über das Santiago-Wochenende und hat sich dezent aufgeregt. Einmal über die Strafe bei Tachita oder die ausgebliebene Strafe bei Tachita, wo Abt in Hongkong für die hier falschen Sticker disqualifiziert wurde und Tachita für die Gurtsache nur Geld bestraft wurde. Und auch über den Fanboost, was ja mein absolutes Lieblingsthema ist.
Der gleich nach politischen Querelen in Formel-E-Städten, oder?
Ja. Also alles, was irgendwie politisch ist, macht Spaß, finde ich.
Der Tobi mag den Streitfall.
Ja. Jedenfalls hat Daniel Absicht da ordentlich drüber echauffiert, was im Fanboost abgegangen ist. Denn der war nach dem Shakedown, ich habe das nochmal nachgeschaut, der stand auf Platz 3 mit, ich glaube, 19% der Stimmen oder so und ist dann innerhalb von einer Nacht auf Platz 5 abgerutscht. Und da habe ich mich schon gefragt, oh je, das hat vielleicht noch ein Nachspiel. Und in der Tat, Daniel Abt ist böse. Tja. Und ja. In seinem Video hat er dann gesagt, Quote, es gibt leider Fahrer, die es wieder schaffen, dort zu bescheißen. Da ist definitiv etwas faul. Wir waren die ganze Zeit vorne und auf einmal über Nacht kommen die Fans aus dem Nichts heraus und kriegen mega viele Votes. Komischerweise sind die alle aus 12 verschiedenen Städten in China. Dort haben die eine richtig geile Fanbase.
Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker. So, und die Formel E weiß davon, meint Daniel, aber sie können nichts dagegen tun, weil sie es nicht richtig beweisen können. Das ist eine Katastrophe. Hm. End quote. Tja. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir das Thema haben. Ne?
Nee, kein neues Thema. Der Fanboost spaltet ja die Gemeinde immer. Und das ist, ja, ich meine, das ist halt die Sache mit diesem Internet. Es ist halt schwierig, so eine Geschichte komplett sicher und nachvollziehbar und transparent irgendwie abzuziehen. Und ich weiß nicht, irgendwie sollte man vielleicht das jetzt diese Saison noch durchziehen und dann vielleicht einfach mal gut sein lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute das als so einen großen USP irgendwie sehen. Ja, ist das so toll, speziell und lockt die Leute an, dass man das unbedingt beibehalten muss, auch wenn es nicht gut ist?
Es ist schon ein Mehrwert auf jeden Fall, aber es ist eben auch so ein Gimmick. Ne? Also es ist ganz nett. Das ist wie in den ganzen alten Mickey-Maus-Heften, diese Gimmicks. Kennst du die noch? Mhm. Die billigen Teile, die für 2 Euro irgendwo in Südostasien produziert werden.
Und so wie der Fanboost.
So wie... Ja, genau der.
Ja, so ist es doch. Vielleicht.
Ja, so ist es.
Das ist eine Facette zumindest. Ne? Es gibt ja Leute, die machen das auch tatsächlich selber und persönlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere irgendwie da ein paar Euro in der einen Hälfte ihres Tages meinen die Gold in irgendeinem Multiplayer-Game und in der anderen Hälfte klicken die halt irgendwie Fanboost-Bots oder so, keine Ahnung.
Ah, das war schön.
Ja.
Ja, und das gab ja schon mal das große Thema, dass dann eben die Bots das Voting über Twitter beeinflusst haben. Einfach, das wurde auch, glaube ich, abgeschafft, dieses Twitter-Voting per Retweet. Also
geht man nur noch kann mit App jetzt, glaube ich, ne?
Na, per Twitter auch immer noch, aber es zählen nur noch unique Tweets. Also nicht mehr, vorher ging es noch, dass man einen Tweet senden konnte als Account, wenn mit möglich einer großen Reichweite und dann zählte jeder Retweet als einzelner Vote. Das wurde abgeschafft vor dieser Saison. Und da gab es dann natürlich die ganzen Bot-Accounts. Einer hat getwittert und dann hatte der Account 12 Follower, aber 13.000 Retweets auf diesem einen Tweet. Mhm. Kann man sich alles kaufen für einen Spottpreis. Ja, und das wurde jetzt abgeschafft, sorry, dass man per Retweet abstimmen kann. Trotzdem scheint es allerdings noch so zu sein, als würde das Voting weiterhin beeinflusst werden von Bot-Stimmen oder von, ja, irgendwas anderem. Ja, Daniel Abt sagt sogar, dass andere Fahrer das womöglich bezahlen könnten. Gewonnen in Santiago haben Lucas Di Grassi, sein Teamkollege, Sepp Buemi und JML, José María López. Und tja, bei López ist es noch halbwegs verständlich. Ich mag jetzt hier niemanden an Pranger stellen, das vorab. Bei López ist es noch halbwegs verständlich. Santiago ist fast das Heimrennen gewesen, nachdem Argentinien ja jetzt aus dem Kalender geflogen ist. Nachbarland von Chile, kann man nachvollziehen. Aber bei Di Grassi und Buemi ist es eben recht auffällig, dass die beiden die letzten Rennen immer den Fanboost hatten, beziehungsweise in der letzten Saison immer den Fanboost hatten. Buemi hatte den schon in Marrakesch, Lucas Di Grassi hatte den auch schon in Marrakesch, Saison 3 beide durchgehend Fanboost bekommen, wenn sie dann gestartet sind. Buemi ist ja in New York nicht gefahren, weil da WEC war. Ach, jemine, also das Ding hat auf jeden Fall noch ein Nachspiel vor sich und es wird mal wieder gefordert, dass der Fanbus zum Start in die nächste Saison abgeschafft wird, was meiner Meinung nach auch richtig wäre, glaube ich.
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, wie häufig oder eben nicht häufig hier überhaupt benutzt wird, ne?
Ja, weil man kann den einfach nur mit über 50% Akkuleistung nutzen, weil ich weiß gar nicht, was es ist, für zu viel Spannung, die da entsteht und freigesetzt wird. Keine Ahnung. Irgendwas wird es sein. Jedenfalls sind die Fahrer nicht so grün damit, wenn sie den Fanbus bei unter 50% einsetzen müssen.
Also, ja, das ist meistens die Phase des Rennens, wo es Sinn machen würde, ne? Am Anfang.
Ganz genau.
Man weiß das ja, dass man hat so, man fährt ja durchaus mal taktisch, ja? Also es gibt Kollegen, die machen das nicht so. Vor allem im Sim-Racing habe ich gelernt, ist es häufig so, da ist die Taktik eher hintangestellt. Da geht es mehr so, ja, man kann ein Rennen auch in der ersten Kurve gewinnen. Nein, Freunde, lasst euch gesagt sein, kann man selten. Das ist dann, wenn das klappt, dann ist das Zufall. Das heißt nicht, dass es immer geht, ne? Aber wenn ich mir ein Formel-E-Rennen so angucke, dann kristallisiert sich doch eigentlich bei jedem heraus, dass es im keine Ahnung, Endviertel oder so eines Rennens meistens Sinn machen würde, den Fanboost, wenn man ihn denn hätte, zum Einsatz zu bringen, weil es dann häufig darum geht, dass man sich mühsam an den Vorausfahrenden rangetastet hat, womöglich aber an der Geraden nicht vorbeikommt und dann das Ding gebrauchen könnte, um eben aus der Kurve raus auf die Gerade hinaus irgendwie mehr Schwung zu haben, um dann in der nächsten Kurve den der Erste zu sein, der einlenkt, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und in der Anfangsphase eines Rennens kannst du es doch tatsächlich eigentlich in den meisten Fällen nicht gebrauchen.
Richtig. Die meisten Überholmanöver kommen, ich glaube, statistisch tatsächlich kurz vor den Boxenstopps oder eben, wenn es mit der Energie generell knapp wird, also entweder kurz vor den Boxenstopps oder zum Rennende.
Genau.
Tja, naja.
Naja, keine Ahnung. Vielleicht ändert sich das ja insofern mit den großen Akkus der Saison 5, dass man dann irgendwie dieses unter 50% und so weiter, dieses, wie soll ich sagen, diese Einschränkung nicht mehr so hat. Dass man sich das eher erlauben kann, weil man ausreichend Saft hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Könnte ja sein, dass man das deshalb jetzt irgendwie aussitzen will und das nächstes Jahr vielleicht besser machen kann, wird sich zeigen. Dass aber trotzdem die ganze Voterei dahinter immer noch schwierig ist und nicht transparent ist und schwer zu kontrollieren ist, das können wir wohl nicht wegdiskutieren.
Richtig. Man muss der Fairness halber auch noch dazu sagen, auch Daniel Abt hat in den 14 Rennen seit Marrakesch 2016 12-mal einen der ersten drei Plätze da belegt beim Fanbus. Mhm. Also auch der Jung ist nicht unschuldig. Also unschuldig, in Anführungszeichen natürlich.
Na gut, er hat eine relativ große Fanbase. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht pro Fahrer mal analysiert, was die so Social Media mäßig leisten und wie viele Leute da sich engagieren und tatsächlich da irgendwie mitvoten würden. Keine Ahnung, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch schwer einzuschätzen. Aber also ganz rund läuft das Ding noch nicht und das fängt eben beim Voting schon an und geht bis zum Einsatz oder Nicht-Einsatz irgendwie weiter. Das ist eine schöne Idee, aber nicht wirklich konsequent gut umgesetzt, wenn du mich fragst.
Ja, und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das der Gegenschlag von Herrn Roagag. Der hat sich nämlich auch drüber ausgelassen, aber darüber ausgelassen, wie Daniel mit dem Thema umgegangen ist. Der hat ihn sich mal zur Seite genommen, also nicht zur Seite genommen, sondern öffentlich aufgetreten und hat in einem Interview gesagt, mit Autosport, also auch ganz traditionelle, ganz altes, ja, Medien, ja, einfach
Medienhaus.
Plattform. Medienhaus. ganz alte Plattform, ganz renommiert und, ja, beachtet und hat bei Autosport eben gesagt, dass das Quatsch ist und dass das alles so valide ist, wie es da steht im Endergebnis und dass er seine Zeit nicht mit Fanboost gelabert verschwenden solle.
Tja. Das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass, falls jetzt jemand nach dem Video sucht vom Daniel, dieses Video nicht mehr dort ist auf der YouTube, ne?
Ganz genau, hat das Video gelöscht, aber das Internet vergisst nicht, also ich glaube nee, Norman war es, Norman Fischer von Motorsport Total, hat das mal abgetippt und das Internet vergisst das nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht, das wird man schon nochmal auftreiben können. Ich finde es halt auch dann wieder eine überzogene Reaktion, das ganze Ding runterzunehmen, denn 90% des Videos ging um andere Themen. Man hat einfach mal das ganze Rennwochenende passieren lassen, Revue passieren lassen und die ganze Geschichte des Wochenendes so aus seiner Sicht erzählt, und diese Fanbus-Geschichte war ein Aspekt, aber auch eben nur ein Aspekt. Da müsste man jetzt nicht gleich das ganze Video killen. Zur Not schneidest du es raus.
Tja. Naja, ich weiß es nicht. Das ist auch so das Presse-ABC für einen Rennfahrer eigentlich, dass man möglichst vermeiden sollte, sich aufzuregen über die Offiziellen der Serie und die Verantwortlichen, die Drahtzieher und Drahtzieher, ne?
Ja, Drahtzieher.
Ja, der Serie. Dass das keine gute Publicity ist und dass die nicht gut ankommen. Das ist eigentlich das Einmaleins vom Umgang mit der Presse. Aber naja, manchmal ist es eben so, dass man da mal auch Druck ablassen muss.
Ja, aber das ist auch okay. Ich meine, da fahren Menschen und der ganze Sport wird betrieben von Menschen und da gibt es immer mal gut und nicht so gut funktionierende Kommunikation. Und das ist doch letzten Endes auch für den Fan das Salz in der Suppe.
Apropos gute und schlechte Kommunikation und Salz in der Suppe.
Erzähl.
Nee, mach du erstmal noch
den Punkt. Ja, bitte. Was kommt denn jetzt? Ich bin mal gespannt.
Okay, gut. Ja, wegen Kommunikation und gut und schlecht und Salz in der Suppe. Es gab einen Riesenaufschrei in der letzten Woche. Die Formel E behält tatsächlich die Grid Girls. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. großes Tamtam bei der Formel 1, die zur neuen Saison ab März die Grid Girls abgeschafft hat. Also die Mädels, die leicht begleitet mit irgendwelchen Schildern in der Hand sich vors Auto stellen und für Kameras posieren, wurde als nicht mehr zeitgemäß befunden, wo ich auch zustimme, ehrlich gesagt. Und dann hat die Formel E darauf reagiert mit: Willkommen im 21. Jahrhundert, wir machen das nämlich schon seit einer ganzen Weile. Und das stimmte auch. Einzig in Hongkong gab es die nochmal, da war das angeblich wegen dem Veranstalter so, aber von jetzt an war die Aussage: Machen wir nur noch Crit-Kids. Nehmen uns Kinder, lokale Kartfahrer, die haben die Zeit ihres Lebens und haben so ein tolles Erlebnis da an der Rennstrecke. Ja, meine Güte, und so sollte es eben sein, bis eben Alejandro Agag wieder zurückgekommen ist. Der wird heute ein ganz schlechtes Licht bei uns gerückt. Alejandro, wir haben dich gern, du bist eine coole Sau und du kannst gut backen. und hat eben gesagt, so ganz so ist es nicht. Grid Girls sind auch weiterhin Teil des Motorsports, findet er, und werden hin und wieder auch in der Formel E auftauchen. Findet die Diskussion überbewertet, der Alejandro.
Ja, und da hat er jetzt das eigene Einmaleins für den Umgang mit der Presse auch nicht gelesen. Ne? Ich meine, du kannst nicht auf der einen Seite das eine sagen und auf der anderen Seite das andere sagen und dann erwarten, dass niemand darüber diskutiert. Das ist natürlich dann schwierig.
Ja, er meint, sollte eigentlich gar kein Thema sein. Manchmal machen wir es so, manchmal so. Zitat: Die Mädchen haben doch nichts Schlimmes gemacht. Sie gehören zur Tradition des Motorsports dazu.
Tja, würde mich jetzt jemand fragen, wie ich das sehe, ich würde auch sagen, weißt du was, ist doch erstmal ziemlich egal, wer jetzt da steht. Allerdings sehe ich natürlich auch die Facette, da sind irgendwie Mädchen und Frauen und Damen jedweden Alters irgendwie im Publikum, die finden das vielleicht so mittelgeil oder vielleicht ist es sogar ihnen auch irgendwie egal. Und dann war es letzten Endes dann der Stein des Anstoßes ist, das ist ja für jeden persönlich dann nochmal eine ganz eigene Frage, ne? Und wie schlimm ich jetzt was finde, ist ja sehr subjektiv. Und da an der Stelle wird es nämlich dann immer schwierig, weil wir natürlich dazu neigen, es irgendwie jedem recht zu machen und es möglichst fair zu machen und auf alle Rücksicht zu nehmen. Und irgendeiner ist immer mit irgendwas nicht zufrieden, ne? Also ich fand jetzt den Schritt weg von diesem Grid-Girl-Thema gar nicht so schlecht, weil wir einfach hier jetzt 2018 sind. Und wenn ich noch an diese Tachita-Präsentation denke von vorletzter Saison, wo jeder sich gedacht hat, mein Gott, haben die aus dem Playboy ausgeschnitten, was ist hier los? Das ist halt einfach komplett daneben in der heutigen Zeit. Ne? Und deswegen fand ich persönlich den Schritt weg von Grid Girls und dann diese Idee, gut, dann lass uns doch hier irgendwie junge Kartfahrerinnen und Fahrer nehmen. Die haben auch eine ganz andere Verbindung und Affinität zu diesem Thema. Die stehen jetzt hier vielleicht auch viel lieber bei ihren Rennfahrer-Idolen auf der Strecke, bevor es hier losgeht, wo die Luft brennt und alle irgendwie, ich meine, du kannst ja diese Anspannung kannst du ja förmlich riechen, wenn du da stehst. Ja. Das genießen die viel mehr wahrscheinlich als irgendein Mädel, das über irgendeine Agentur irgendeinen Job wollte und jetzt da steht mit Hotpants und so einem Schildchen vorm Kopf. Das, keine Ahnung, das macht auch einfach mehr Sinn als Konzept, finde ich, als da ein Mädel hinzustellen. Und dann aber wieder zurückzurudern und dann mal A und mal B zu machen, das ist dann auch alles wieder so, das ist halt dann einfach, das sorgt für Gesprächsstoff, zwangsläufig.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe da wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Amen, 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 dreimal Amen. Jetzt machen wir weiter im Text. Ja, meine Güte. Also es gab die Beschwerde von einigen Grid Girls, die sich dann zu geäußert haben. Ja, das Grid Girlin hat mir dazu verholfen, mein täglich Brot zu verdienen, dass ich mein, weiß ich nicht, Job finde und davon leben kann. Ohne Motorsport und als Grid Girl zu arbeiten, wäre ich dazu nicht gekommen. Ist ein gutes Argument von mir aus, aber tja, es muss einfach nicht sein im 21. Jahrhundert, dass man da so eine Sexismusdebatte nochmal anschieben muss und dann erst das eine sagt, dann das andere.
Ach, naja. Ist schwierig, bleibt schwierig. Alles, was du in der Öffentlichkeit machst, wird von irgendeiner oder der anderen Seite dann diskutiert werden wollen. So ist es halt.
Richtig.
Tja. Kommen wir zu was Positivem, Tobilein. Wir haben ja diese Formel E jetzt in der vierten Saison und mit so einem oder zwei Augen schauen wir auch, was so im Rest der Welt passiert. Und gerade kürzlich wurde vorgestellt die erste Elektromotorradrennserie der Moto E World Cup, der 2019 an den Start gehen soll, wo ich mich dann erinnert gefühlt habe an, ja, da war doch auch noch was mit Electric GT, die jetzt eigentlich auch dieses Jahr schon fahren sollten. Dann ist mir eingefallen, die heißen ja jetzt Electric Production Car Series. Was für ein Scheißname. Mhm. Und dann gibt's ja noch die Jaguar I-Pace E-Trophy und dann gibt's noch Elektro-Kart-Meisterschaften. Und dann gibt's ja noch im Rahmen der MotoGP soll es ja auch noch eine voll elektrische Serie irgendwie da im Rahmenprogramm geben. Und dann gab's kurz einen Ausflug zu diesem, da gab's doch so ein E-Golf-Rennen in der letzten Saison mal im Rahmenprogramm. Daraus entsteht für den chinesischen Markt irgendwie auch nochmal eine komplette Serie. Und dann gibt's noch Red Bull getrieben Elektro Rallycross und wie soll ich sagen, what a time to be alive, oder? Wie geil ist das denn, wie das irgendwie an allen Ecken geil passiert gerade? Ist doch super, oder?
Ja, ich finde das so toll und überall kommt jetzt endlich Elektromobilität rein. Ich finde das richtig, richtig toll, denn die einzige wirkliche Klasse an Motorsport, die jetzt noch fehlt, ist die Langstrecke. Da muss man dann schauen, wie man das schnell nachladen kann, das Auto. Aber sonst haben wir Formelfahrzeuge, wir haben Motorräder, also wir haben mit geschlossenem Dach, wir haben Sportwagen, wir haben Tourenwagen, wir haben Rallye-Fahrzeuge und dann hört's eigentlich schon auf.
Nein, da fällt mir noch ein elektrische Trial-Motorräder.
Trial-Motorräder?
Kennst du? So Trial-Motorräder, die irgendwie über so Kästen fahren und irgendwie über Rampen springen und wo man ja, immer balancieren und so solche Sachen muss. Ja, gar nicht mal so Motocross, sondern tatsächlich irgendwie so Hindernisparcours abfährt mit dem Motorrad. Das hat man ja bisher auch mit so Zweitaktmaschinen gemacht. Und der Nachteil da war ja immer, das macht man ja in Hallen in der Regel und vergast einfach da wissentlich die Zuschauer, was ja echt eine scheiß Idee ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und da geht da der Trend auch Richtung elektrische Motorräder, weil die einfach auch ein krasses Drehmoment an den Tag legen. Ne? Das ist genau das, was du brauchst in dem Sport. Das fällt mir gerade noch ein, ist in meinem, gerade mit dem Elektro-Rennfahrzeug Erguss irgendwie gar nicht drin gewesen.
Stimmt, ja. Das fehlt dann noch.
Ach, ganz großartig.
Aber finde ich auch ganz großartig. Aber es kommt jetzt, die Elektromobilität ist im gesamten Rennsport jetzt angekommen. Es kommt noch nicht in diesem Jahr, aber ab nächstem Jahr wird es richtig losgehen. Allen voran von der MotoGP unterstützt, da fährt ja im Rahmenprogramm auch von der FIM organisiert, die Moto2 und Moto3 und jetzt kommt eben auch noch die MotoE dazu, die ja ab 2019 ebenfalls um die Welt reisen wird und mit Elektromotorrädern um die Strecken heizen wird. Und die Dinger sehen aus wie ganz normale Motorräder, da kann sich niemand drüber aufregen. Die haben, ja, die haben gute Performance. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilowatt die haben als Höchstleistung. Ich glaube 110 oder sowas war das anfänglich. Jetzt in diesem einen Trailer, den ich gesehen habe, da stand irgendwas von 110. Werden schnell aufgeladen, halbe Minute. Batterie bis 50 Kilowattstunden hoch, also auch noch aktuelles Formel-E-Niveau. Ja, hier steht up to 110 Kilowatts. Okay, also bis 110 Kilowatt.
Das ist schon eine Menge. Ja. Ich meine, wer jetzt umrechnet in PS und dann Verbrennungsmotormaschinen denkt, der täuscht sich. Denn 110 kW Elektromotorkraft auf einem Motorrad, das ist unfassbar viel.
Ja. Ich war mal 295 PS in kW sind 216, also etwa 100 Kilowatt weniger als die MotoGP-Maschinen nur. Und wenn man sich den Unterschied zwischen Moto3 und MotoGP anschaut, das ist schon gehörig. Das wird so etwa auf einem Level sein wie die Moto3, aber eben elektrisch und cool.
Genau, ganz andere Schublade, ne? Also nie dann den Antritt von einem Verbrenner und einem E-Auto vergleichen oder E-Motorrad vergleichen, das sind zwei Welten. Wer das nicht mal gesehen oder gemacht hat, der kann das schwer einschätzen. Da kannst du aber einfach 50% Leistung draufrechnen. Also bevor du ein E-Motorrad stehen lässt, dann musst du schon mal 150% die Leistung haben, sonst hast du gar keine Schnitte. Kannst du vergessen, sag ich dir. Wo du gerade, das bringt mich gerade auf so eine Idee, wo du gerade Langstreckenrennsport gesagt hast, da gibt's irgendwie noch keine große Elektrifizierung, also von den Hybriden abgesehen natürlich. Das fände ich, falls jemand zuhört, den das interessiert, fände ich, wäre ein sehr interessantes Feld für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge. Mm-hmm. Ja? Schön voll elektrisch. Und der Strom für den Elektroantrieb wird generiert über Wasserstoff. Den kannst du in kürzester Zeit nachtanken. Das wäre doch mal eine Ecke, wo man diese ganze Wasserstoffgeschichte mal krass vorantreiben könnte. Das würde mich interessieren. Wen muss ich anrufen?
Die Universität in Delft in den Niederlanden.
Ach so? Die, ich dachte, die machen mehr Porzellan und so. Ja.
Und auch Rennautos. Der Ford 7 noch, ist ein LMP1 Auto, betrieben mit Wasserstoff, Stopf. ja.
Tatsächlich, und, das wusste ich gar
210
nicht.
In der Spitze, also super schnell und der soll, glaube ich, auch, wenn nicht in diesem, dann im nächsten Jahr in Le Mans mal teilnehmen.
Achso, dann muss ich ja gar nichts mehr machen, das läuft ja schon, sehr gut.
Ich such nochmal eben.
Ich muss ja nicht immer alles selber anstoßen, ne? Die können auch einfach von sich aus was machen. Passt schon für mich. Alles gut.
Ja, ja.
Hervorragend. Ja, schön. Also wir sehen, es tut sich viel und es wird immer mehr. Da sind wir ziemlich froh darüber, oder?
Sind wir richtig froh
darüber. Da sind wir richtig froh darüber. Tobi, hast du einen Fakt der Woche eigentlich parat? Ich würde jetzt hier mal auf den Knopf klicken. Es wäre nämlich Zeit. Was meinst du?
Ja.
Dann machen wir das mal.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wenn man sich mal alle Punkte anschaut, die seit Beginn von Saison 3 gesammelt wurden, dann sind die 5 Fahrer mit den meisten Punkten innerhalb von 13 Zählern. Also Buemi hat in dieser Zeit 194 Punkte gesammelt und Lucas Di Grassi, das ist derjenige, der die 5 meisten Punkte gesammelt hat in dieser Zeit, auch interessant, weil der hat ja die Meisterschaft gewonnen am Ende von Saison 3, hat aber ganz, ganz viele Punkte liegen lassen in den ersten Rennen dieser bisherigen Saison, steht bei 181 Punkten, 13 Punkte dahinter, dazwischen Rosenqvist auf Platz 2, Wern Dritter, Bird Vierter und diese 5 Fahrer sind seit Start von Saison 3 innerhalb von 13 Punkten. Also das ist nichts, 13 Punkte, das ist ein 4. Platz eigentlich.
Nicht schlecht, da kann sich ja noch, da ist ja alles offen, alles offen.
Mhm. Das, und wie?
Das gefällt mir.
Das gefällt mir
so
auch.
So mögen wir unsere Formel E.
Ja, schön und spannend.
Schön und spannend. Ach, das ich, bei schön muss ich dann immer dran denken, wie wundervoll das wird, wenn die neuen Autos Saison 5 irgendwie, oh, das wird toll.
Geil.
Das wird richtig gut, sag ich dir.
Ich habe ja diese geheime Hoffnung, da wurde ja angekündigt, es gibt Testtage und sowas, auch einer während der Saison. Ich habe die Hoffnung und ich werde sie auch nicht aufgeben, bis das Gegenteil berichtet wird eines Tages, dass in Berlin getestet werden darf mit den Autos. Es gibt jetzt im März erstmal diesen Kollektivtest. Die Hersteller haben alle ihre Fahrzeuge bekommen. bringen auch nur noch irgendwie die Hälfte der Ingenieure eigentlich an die Strecke oder die Ingenieure kommen last minute an die Strecke. Im Hintergrund arbeiten die durchgängig Tag und Nacht an den Fahrzeugen in den Werken. Und im März wird einmal getestet und dann nochmal während der Saison. Und meine Hoffnung ist, weil in Berlin muss man ja nichts absperren, dass das vielleicht in Berlin geschehen könnte.
Kann man einfach ein bisschen stehen lassen da und dann kann man noch ein bisschen fahren.
Ja, und dann, das ist auch das Pfingstwochenende. Das heißt, da kann man auch die Deutschen gerne an die Strecke lassen, wenn sie wollen. Oh, das wird toll.
Was
wenn es wird bestimmt eh nicht geschehen, aber naja.
Ja, man weiß es nicht, man muss ja immer guter Hoffnung sein. Du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn man nicht, ne, muss, vielleicht haben wir, können die Audiopack-Plakate vielleicht nochmal versuchen.
Vielleicht springen die Berliner da besser drauf an.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Der Berliner an sich ist ja schon auch so ein komischer Kauz stellenweise, ne?
Das ist wohl richtig, ja. Übrigens, wo wir jetzt gerade vom Saison 5 Auto reden, da ist ja das Halo drauf, ne? Mhm. Und letzte Woche wurde in den US1A getestet, in der Indycar-Serie in Phoenix, mit einem Aeroscreen. Und das sieht richtig toll aus auf dem Auto. Es sieht richtig, richtig toll aus. Also wer möchte, darf jetzt gerne mal googeln nach Indycar, Aeroscreen, Phoenix, Scott Dixon, irgendwie sowas. Der hat das, nicht Halo getestet, den Aeroscreen getestet, am letzten Donnerstag. Und alle ja, Runden, die er hatte wirklich positives Feedback gegeben. Es gibt auf YouTube ein Visorcam-Video, was ja sowieso die beste Videoserie auf dieser ganzen Plattform ist, wo die auf Visier-Level eine Kamera irgendwie einbringen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und dann kannst du dem Fahrer wirklich auch, sieht aus, als würdest du da selber am Lenkrad sitzen. Richtig toll, unter anderem auch hinter diesem Aeroscreen und man sieht nicht, dass irgendwas verschwimmt, so wie Vettel es damals gesagt hatte, dass ihm da ein bisschen schlecht wird bei, was ich ja immer noch für eine Lüge halte. Es sieht richtig, richtig toll aus. Es fährt sich ganz genauso wie sonst auch und es wäre wirklich eine gute Option für das Auto Generation 3 von der Formel E oder sowas.
Mhm.
Sieht hübsch aus, ne?
Ja, schon Schlimmeres gesehen. Ist so ein bisschen...
Besser als das Halo jedenfalls.
Ja, es sieht besser aus als das Halo jedenfalls. Beim Halo ist halt... Ach nee, damit fange ich nicht nochmal an jetzt. Ja, bin ich gespannt. Ja, ist das... Wie stabil ist denn sowas?
Das ist genauso stabil wie bei einem Kampfjet. Also so ein F-19 oder so.
Also offiziell stabil genug.
Also offiziell stabil genug, wird durch jeden Crashtest durchgehen. Ja. Generell die Indycar-Autos sehen so fantastisch aus in diesem Jahr. Unglaublich.
Ja, die muss ich mir noch näher angucken. Das habe ich nämlich jetzt auch in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, irgendwie bildschöne Autos, bla bla bla. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ist auch jetzt nicht so meine Serie, ehrlich gesagt. Aber müssen wir mal gucken, was an denen so schön ist.
Neben der Formel 1, Formel E, glaube ich, das die schönste Serie in diesem Jahr. Das ist ganz interessant, die haben beide ein neues Chassis vorgestellt. Formel E eben dieses Generation 2 Chassis, wo wir uns ja auch drüber ausgelassen haben in 40 Minuten Podcast. Das war super. Auto sieht richtig, richtig toll aus, geht in die Zukunft. Und das Indycar-Fahrzeug orientiert sich eher an der Vergangenheit und ist so ein Schritt zurück in die alten Champ-Car-Zeiten und es sieht auch fabelhaft aus. Also zwei unterschiedliche Ansätze, aber trotzdem bildschöne Autos. Wer möchte, 11. März, das ist das Wochenende nach dem Mexico City E-Prix, auch ein Straßenrennen, Firestone Grand Prix of St. Petersburg in Florida. Irgendwie 20 Uhr abends wird es sein, 21 Uhr, Florida ist ja Ostküste, also kann man noch empfangen. Schöne Autos, noch ohne Aeroscreen, aber vielleicht kommt der auch irgendwann und hoffentlich auch in die Formel E.
Das wäre doch mal was. Ich befürworte das und da können wir eigentlich noch ein paar letzte Worte Richtung Patreon vielleicht loswerden. Da hast du doch immer so deine drei Sätze, die kannst du mal kurz abspulen und dann ich.
Naja, Patreon, wer möchte, der kriegt noch mehr E-Pods auf Patreon. Da gibt's viele schöne, lustige Formel-E-Goodies. Also wem das hier alles gefällt, kann man die Pre-Show hören, die Post-Show, das, was wir also vorher und nachher labern. Du kriegst einen Live-Link, wenn du möchtest, für jede Episode live mithören, inklusive natürlich E-Mail vorher, dass dir Bescheid gesagt wird, wann das ist. Und es gibt extra Content, du kannst alle Interviews hören, die wir so führen. Es lohnt sich echt. Gerne vorbeischauen. patreon.com/epod.
Einfach mal machen. Und wir haben heute zum Beispiel allein 20 Minuten Pre-Show dabei. Und wenn wir die Post-Show noch dazu rechnen, dann schätze ich mal, wird diese Episode im Patreon-Feed einfach eine halbe Stunde länger sein als die im Nicht-Patreon-Feed. Und wer darauf Bock hat, kann das mal machen. Man kann es auch einfach mal einen Monat machen und dann wieder lassen, wenn man sich irgendwie zu dem Gefühl genötigt fühlt, dass das irgendwie keine gute Idee ist. Ne? Kann man einfach mal gucken und dann anpassen, wie man das im Leben so macht. Ne? Erst mal gucken und dann mal schauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, eine schöne Woche euch. 20 Tage bis zum Mexico E-Prix. Wir hören uns ja vorher noch ein paar Mal. Und ich sag mal, tschüss Tobi, ne? Bis zum nächsten Mal.
Tschüss Will, bis nächste Woche.